Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Vor wenigen Tagen der Fall von Bashar al-Assad, lange Jahre lang Machthaber in Syrien. Aktuell Bombardierungen der Israelis, der Amerikaner, im Norden die Kurden, die Türken, die eingreifen. Sehr unübersichtliche Gemengelage mit unterschiedlichsten Interessen. Wir haben den Konflikt in der Ukraine, der unvermittelt weitergeht und manche sagen auch, aktuell noch verschärfter geführt wird, je näher man einem möglichen Frieden kommen könnte. Über all diese äußerst brisanten Themen möchte ich heute mit Herrn Josef Kraus sprechen. Zum zweiten Mal im Interview. Los geht's. Herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Herr Kraus, herzlich willkommen.
Grüße Sie, Herr Hopf. Hallo.
Herr Kraus, ich darf Sie kurz mal unseren Zuschauern vorstellen, bevor wir gleich starten. An die Zuschauer, wenn diese Themen heute als interessant empfunden werden, als Mehrwert, teilt gerne dieses Video, liked es, dann wird es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgeschickt. Sehr geehrter Herr Kraus, Sie sind Diplompsychologe, waren viele Jahre lang als Gymnasiallehrer in Bayern tätig und haben in diesem Zusammenhang auch als Schulpsychologe und Schulleiter gewirkt. Sie waren 3 Jahrzehnte im Deutschen Philologenverband tätig und das als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Sie haben mehrere hochinteressante Bücher geschrieben, unter anderem »Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt«, »50 Jahre Umerziehung, die 68er und ihre Hinterlassenschaften« sowie »Im Rausch der Dekadenz«, worüber wir auch in unserem letzten Interview gesprochen haben. Sie waren aber auch Mitglied im Beirat des Verteidigungsministers und haben in dieser Position 7 Minister kommen und gehen gesehen und dementsprechend auch einen tiefen Einblick in die derzeitige Verfassung unserer Bundeswehr bekommen. Und auch darüber haben Sie ein weiteres Buch geschrieben mit dem Titel »Nicht einmal bedingt abwehrbereit, die Bundeswehr in der Krise«. Und genau deswegen wollen wir heute mit Ihnen sprechen, um einfach mal Ihre Einschätzung zur Lage zu kriegen. Zum einen, was die Bundeswehr angeht, zum anderen aber auch, was die Einschätzung der politischen Situation angeht. Meine erste Frage, Herr Kraus. Die Russen scheinen aktuell im Donbass immer mehr Landgewinne zu machen, während die Ukraine mehr und mehr an die Wand gedrängt wird. Wohl auch deshalb rufen die Ukrainer nach immer mehr und weitreichenderen Waffensystemen, also was die Längenmöglichkeiten oder die Langstreckenraketen angeht, die teils gar nicht ohne Hilfe ausländischer Armeen genutzt werden können. Und daher kommt ja jetzt auch die Behauptung der Russen, dass die sagen, wenn diese Systeme nicht von der Ukraine selbst genutzt werden müssen, sprich, die müssten beispielsweise von deutschen oder amerikanischen Experten gelenkt werden, dann ist das ja eine direkte Kriegsbeteiligung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass beispielsweise Taurus-Waffensysteme geliefert werden würden, wobei ja Olaf Scholz sich nach wie vor dagegen stellt, und man wüsste dann, dass diese unter Beteiligung deutscher Militärs genutzt werden, um damit russische Ziele anzugreifen, wäre das in der Folge dann damit ein Start des Dritten Weltkriegs?
Nein, also so sehe ich es nicht. Natürlich mache ich mir Sorgen um das, was seit mittlerweile über 1000 Tage in der Ukraine stattfindet, nach dem völkerrechtswidrigen Überfall vom Februar 2022. Von Putin angekündigt, mit einem baldigen Ende als militärische Spezialoperation. Er hat sich das völlig anders vorgestellt. Er hat sich völlig verkalkuliert. Er hat gedacht, dass er innerhalb weniger Tage Kiew erobert mit seinen Truppen und eine devote ukrainische Führung einsetzt. Das war nicht der Fall. Er hat wohl auch nicht damit gerechnet, mit der massiven Unterstützung letztendlich der Ukraine durch den Westen, allen voran natürlich die Amerikaner, an zweiter Stelle dann Deutschland und Frankreich, aber auch Polen und Großbritannien. Natürlich, das ist eine große Sorge, die ich mir mache. Das ist viel näher bei uns dran als das, was wir in Afghanistan hatten und auch eigentlich noch näher dran als das. Aber da haben wir einen neuen Brandherd, was im Nahen Osten jetzt passiert. Ich bin in einem Alter, wo ich ein paar Mal die Sorge vermittelt bekam oder mit der Sorge konfrontiert war, es könnte jetzt einen dritten Weltkrieg geben. Das war 1961 so, da war ich ein 12-jähriger Knabe. Das war 1962 so bei der Kuba-Krise, das war 1969 so, wo 500.000 Soldaten des Warschauer Pakts in Prag einmarschiert sind und den Prager Frühling platt gemacht haben. Da war ich gerade eben junger Soldat geworden und wir hatten die Kriegsangst natürlich auch multipliziert in Deutschland mit 400.000 Demonstranten im Bonner Hofgarten, als es um die Frage ging, NATO-Doppelbeschluss. Reagan letztendlich. In Deutschland hat es der SPD-Kanzler Helmut Schmidt umgesetzt und dann Helmut Kohl umgesetzt. Auch damals ging medial schon auch stark geschürt die Angst vor einem Atomkrieg und so weiter um. Also ich sehe das im Moment nicht, hoffe es zumindest natürlich nicht, das schon gleich gar nicht. Ich sehe das nicht. Ich glaube, dass die Debatte reichlich überhitzt ist. Ich glaube auch nicht, dass die Lieferung von Taurus-Fernlenkwaffen das jetzt auslösen wird. Putin zieht seine roten Linien völlig willkürlich. Das hat, glaube ich, mit ein paar Taurus-Lenkwaffen überhaupt nichts zu tun. Gut, dass Scholz sich seit als amtierender Bundeskanzler seit Wochen weigert, Taurus-Lenkwaffen freizugeben, hat natürlich auch wahlkampftaktische Überlegungen. Und wir haben es ja gerade eben auch in der Debatte um den Vertrauensantrag gesehen von Scholz. Da hat das auch eine Rolle gespielt. Und da wurde auch etwas, jetzt mal zynisch formuliert, Kriegshysterie, übrigens gerade von den extremen Parteien am linken und rechten Flügel des Parlaments geschürt. Nein, ich glaube, Angst ist da kein guter Ratgeber. Ich setze tatsächlich, ob man ihn nun mag oder nicht, ich setze tatsächlich ein bisschen drauf, wenn Trump dann im Januar das Präsidentenamt wieder übernommen hat und er vielleicht seinem Ukraine-Berater, dem ehemaligen Generalleutnant Kellogg, folgt, dass es vielleicht doch dann relativ rasch zumindest zu einem Waffenstillstand kommen kann.
Ja. Wer ein wenig darauf achtet, wird nicht umhinkommen festzustellen, dass die deutsche Gesellschaft und vielmehr noch die deutsche Politik die Bundeswehr ziemlich stiefmütterlich behandelt. Ich denke, das ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr so gekommen, was noch euphemistisch ausgedrückt ist. Denn es ist ja, ich erinnere mich noch an die Worte von Sigmar Gabriel vor noch nicht allzu langer Zeit, der gesagt hat, im Kriegsfall hätte die Bundeswehr für genau einen Tag Munition. Ich weiß jetzt nicht, wie populistisch diese Aussage war, aber sie klingt dann für mich doch sehr dramatisch. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal von den Munitions- und Ausrüstungsbeständen der Bundeswehr abgesehen die Situation anschauen, meiner Meinung nach braucht es ja einen Patriotismus, man könnte auch das Wort Nationalismus nutzen, um Leute dazu zu bekommen, freiwillig sich an der Front Kugeln entgegenzuwerfen und zu sagen, ich werfe mich jetzt gegen den Feind. Und ich meine, wir kennen, die meisten Leute werden die Bilder in der Ukraine kennen, wie furchtbar das ist. Sie haben da wahrscheinlich etwas als Soldaten mehr Erfahrung, aber für mich ist Krieg immer etwas gewesen, das ist, da scherzt man nicht drüber und da gibt es auch nicht wirklich etwas Heroisches. Es gibt was Heroisches, wenn man noch keine Verbindung mit dem Krieg hat, wie die jungen Soldaten beispielsweise auch im Zweiten Weltkrieg damals, die haben sich das auch alle ganz heroisch vorgestellt und danach kamen sie als gebrochene, kaputte Männer zurück. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn wir jetzt anschauen, viele Politiker äußern ja doch mit sehr harten Tönen, wollen Sie gegen den Russe vorgehen? Friedrich Merz sagt, es müsste eine härtere Gangart eingelegt werden. Und wir uns gleichzeitig anschauen, dass wir an sich, meiner Meinung nach, im Minusbereich liegen, was Patriotismus in diesem Land angeht. Wie bekomme ich also eine Bevölkerung dazu, sich massenweise einer Armee anzuschließen, wenn sie quasi mit dem Begriff des Nationalstolzes ja so per se nichts mehr anfangen können?
Naja gut, die Deutschen sollen natürlich als das Volk dass von 33 bis 45 in Hitlers Namen viel Unglück über die Welt gebracht hat und Millionen Tote zu verantworten hat, ein friedfertiges Volk sein. Dafür haben übrigens auch die Alliierten mit ihrer Re-Education gesorgt. Und wenn man sich erinnert, es war gar nicht so leicht für einen Adenauer, die Bundeswehr wieder aufzubauen, den Beitritt der NATO hinzukriegen. Es ist ein unterschwelliger oder auch ganz offizieller Pazifismus da geblieben, der natürlich bis zum heutigen Tag eine große Rolle spielt. Und dieser Pazifismus hat natürlich, ein naiver Pazifismus, oder man könnte auch sagen, ein militanter Pazifismus, auch wenn das ein Widerspruch in sich selbst ist, ein radikaler Pazifismus hat natürlich neue Nahrung bekommen durch den Zusammenbruch des Ostblocks und das Buch des Amerikaners Fukuyama, so nach dem Motto, jetzt hat die liberale Ordnung auf der ganzen Welt gesiegt und jetzt haben wir Friedensdividende und das, was wir bislang an zig und hunderten Milliarden ins Militär gesteckt haben, das können wir jetzt umwidmen zugunsten von sozialen Wohltaten. Ja. Deutschland war davon natürlich auch angesteckt. Man kann das auch in Zahlen kleiden. Deutschland hatte bis 1990 eine Bundeswehr mit einer Mannstärke, gut, Frauen gab es damals auch schon, einer Mannstärke von 495.000. Wir haben im Moment eine Sollstärke, die nicht mal ganz erreicht wird, von 190.000. Oder machen wir es fest an der Zahl der Panzer. Wobei Panzerschlachten und Panzerkriege in Zukunft vielleicht nicht mehr unbedingt das sein werden, was sie vielleicht noch in Zeiten des Kalten oder Heißen Krieges gewesen wären. Die Bundesrepublik hatte 1990 etwa 3.400 Leopard-Panzer, im Moment etwa ein Zehntel davon. Und davon ist ein Drittel ständig in Wartung und in Überarbeitung. Gut, viele sind natürlich auch in die Ukraine geliefert worden. Das war auch ein gewaltiger Aderlass. Aber in diesen ja mittlerweile über 30 Jahren ist die Bundeswehr einfach dramatisch vernachlässigt worden. Und ich mache es jetzt mal fest an 16 Jahren Merkel. An 16 Jahren Merkel ist die Bundeswehr wirklich stiefmütterlich behandelt worden. Und wie stiefmütterlich die Bundeswehr behandelt worden ist, kann man an einem Namen festmachen. Wenn eine Kanzlerin Merkel für 5,5 oder fast 6 Jahre lang eine von der Leyen, eine Ursula von der Leyen zur Verteidigungsministerin macht, dann weiß man, was diese Kanzlerin, wusste man damals, was diese Kanzlerin von der Bundeswehr und von Sicherheitspolitik hält. Eine Frau, die dann für ihr Versagen in diesen 5,5, 6 Jahren befördert wurde, aber das ist wieder ein anderes Thema, zur Präsidentin der EU-Kommission, die überhaupt kein Händchen hatte für die Truppe. Die sich gefiel, Kitas in Bundeswehrkasernen einzurichten, die sich darin gefiel, 400 Sätze Schwangerenkleidung für Soldatinnen anzuschaffen, die der Bundeswehr ein Haltungsproblem unterstellte und so weiter mehr. Ja, gut, wir haben dann eine Verteidigungsministerin kurze Zeit, AKK, Kramp-Karrenbauer gehabt, die konnte da in ihrer Doppelbelastung CSU-Vorsitzende, CDU-Vorsitzende zu sein und Verteidigungsministerin zu sein, die konnte das gar nicht schultern. Dann haben wir ein Jahr lang mit einem Wechsel zur Ampelregierung einen Totalausfall gehabt mit der Christine Lambrecht, die ja nun überhaupt kein Gespür für die Bundeswehr hatte. Gut, und jetzt haben wir seit Januar 2023 einen Verteidigungsminister Pistorius, der interessanterweise, das hat es früher noch nie gegeben, zum beliebtesten Politiker avanciert ist, der Fuß gefasst hat in der Truppe, der auch eine kernige Sprachregelung pflegt, die nicht überall gut ankommt, mit seiner Kriegstüchtigkeit. Das hat er vor gut einem Jahr bei der Bundeswehrtagung als Ziel ausgegeben. Gut, kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob der Begriff richtig ist. Verteidigungsfähigkeit wäre natürlich das Richtigere gewesen. Aber erst jetzt tut sich ein bisschen was, aber auch nicht in dem Rahmen, wie ihn die Bundeswehr bräuchte. Es ist nicht nur so, wie Gabriel es mal vielleicht flapsig gesagt hat, sondern auch höchste Militärs sagen, mit und ohne Ukraine, die Bundeswehr hätte für eine größere kriegerische Auseinandersetzung höchstens für 2 oder 3 Tage Munition. Das hat sich durch die Ukraine nicht geändert, beziehungsweise die Rüstungsindustrie ist ein bisschen nach oben gefahren worden, aber viel ist natürlich auch in die Ukraine geliefert worden, muss man auch klipp und klar sagen. Und es fehlt am Personal. Es fehlt am Personal. 178.000 haben wir in der Bundeswehr, Sollstärke 180.000, nein, eigentlich innerhalb der nächsten Jahre auf 203.000. Hochrangige Militärexperten sagen, um die NATO Aufgaben und Verpflichtungen zu erfüllen, bräuchten wir über kurz oder lang 270.000. Aber die Bundeswehr leidet nun nicht zuletzt auch aufgrund des um sich greifenden Pazifismus, der um sich gegriffen hat, natürlich unter Nachwuchsmangel. Der Dienst bei der Bundeswehr ist nicht sehr attraktiv. Und dann kommt natürlich eines noch mit hinzu. Es war eine Merkel-FDP-Regierung, die Wehrpflicht abgeschafft hat. Gut, es gab Wehrungerechtigkeiten beim Einzug der 18-, 19-, 20-jährigen jungen Männer. Aber man darf nicht übersehen, das hat man damals im Trio Merkel, CSU-Vorsitzender Seehofer und Verteidigungsminister zu Guttenberg und die FDP wollte es natürlich so haben, völlig übersehen, dass über die Hälfte der länger dienenden Soldaten rekrutiert wurde, erstmal über die Wehrpflicht, die gesagt haben, wir schnuppern da mal rein und dann gesagt haben, okay, gefällt uns, dieses Potenzial ist völlig weggebrochen.
Herr Krause, aber lassen Sie mich da mal kritisch hinterfragen. Ich meine, die eine Dame, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, Ursula von der Leyen, gegen die wird ja jetzt gerade, während sie EU-Ratsvorsitzende ist, ein Korruptionsverfahren geführt. Das ist auch eine interessante Art und Weise, wie man dort damit umgeht. Aber was ich nicht ganz verstehe, ich frage da jetzt mal als Laie. Wir schauen uns Russland an, Sergei Shoigu, hochdekorierter, mehrsterniger General. Wir schauen bei den Chinesen in anderen Ländern alles hochdekorierte, Jahrzehnte gediente Generäle, hohe Militärs. Und in Deutschland sind das Frauen? Ich möchte das jetzt mal so einfach sagen. Die höchste Verteidigungsrolle, diese Frau wird auf der Straße, wenn die keinen Bewacher dabei hat, von irgendjemand angegriffen und dann macht er mit der, was er will. Wie kann das sein, dass wir überhaupt eine Person, völlig egal, ob das Mann oder Frau ist, in eine Verteidigungsministerposition setzen, die so per se keine militärische Vorerfahrung hat?
Also es muss ja nicht so sein, dass in einer Demokratie der Verteidigungsminister ein ehemaliger General ist.
Nicht müssen, aber sollte es vielleicht nicht so sein?
Er sollte zumindest ein Händchen, eine Empathie haben für das, was Truppe ist. Das hat von der Leyen überhaupt nie gehabt. Übrigens, sie hat ja nicht nur in der EU jetzt im Zusammenhang mit bei großen Milliardenbestellungen Impfdosen bei Pfizer einen Skandal geliefert. Sie hat ja den Skandal auch als Verteidigungsministerin schon geliefert, wenn ich daran erinnern darf. Sie hat für 200 Millionen als Verteidigungsministerin Beraterverträge ausgehandelt und niemand weiß genau, wie die zustande gekommen sind. Da gab es einen Untersuchungsausschuss und dann war, wie damals übrigens auch schon mal, ihr Handy nicht auffindbar, beziehungsweise waren die Daten gelöscht. Ja. Also, ich wünsche mir, dass jemand ein Händchen hat. Er muss nicht unbedingt Oberst oder General gewesen sein, aber er muss sich wenigstens als Politiker, als Verteidigungspolitiker, im Verteidigungsausschuss des Bundestages beispielsweise, einfach profiliert haben. Gut, wir haben jetzt in der aktuellen Zusammensetzung des Bundestages haben wir einen Drei-Sterne-General, wir haben mehrere Oberste drin, die aber nicht in Frage kamen als Verteidigungsminister, das ist ganz klar. Gut, jetzt haben wir mit Pistorius einen, der immerhin Wehrdienst geleistet hat und der eine soldatische, kernige Sprache spricht und der auch gut ankommt, obwohl natürlich die Bundeswehr nach wie vor auf der Stelle tritt. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Trotz 100 Milliarden Sondervermögen ist ja eigentlich schon eine Orwellsche Sprachregelung. Sondervermögen heißt ja Sonderschulden, ja, womit die Bundeswehr auch nur geringfügig ihren Status verbessert. Vor allem, wir dürfen eines nicht übersehen, die 100 Milliarden, die durch Teuerungsrate und durch Kreditzahlungen, Raten und Kreditzinsen über kurz oder lang nur noch eine Kaufkraft von 80, 85 Milliarden haben, werden spätestens Ende 2026 aufgebraucht sein. Dann schnurrt der Verteidigungshaushalt wieder zusammen auf die regulären 50-51%, wie wir sie hatten. Dieses Jahr wurde er sogar gekürzt von 50,4 auf 50,1 Milliarden. Wir bräuchten, wenn man die vollmundige Absichtserklärung oder Ankündigung bei der großen Rede, vermeintlich großen Rede, die keine Folgen hatte, von Scholz Seitenwende-Rede als Maßstab nimmt. Wir werden die 2% Anteil am Bruttoinlandsprodukt nicht erfüllen über 2026 hinaus, wenn der reguläre Verteidigungsetat nicht von 50 auf 80 Milliarden erhöht wird. Das weiß natürlich auch ein ehemaliger Finanzminister Scholz. Aber da wird natürlich nicht drüber geredet. Und das weiß auch ein jetzt zurückgetretener oder geschasster Finanzminister Lindner. Ich bin gespannt, wie man das, welche Regierung auch immer, unter einem Kanzler Merz oder wem auch immer, dann schultern will. Diese 2% Zusage, auf die übrigens ja Trump knallhart pocht, schon in seiner ersten Amtszeit, weil er gesagt hat, wenn die NATO-Partner in Europa nicht bereit sind, die 2% Bruttoinlandsprodukt auf die Beine zu bringen, werden wir unsere Anstrengungen nachlassen. Gut, das ist eine Drohgebärde. Ich glaube nicht, dass es wahrhaben wird, denn Europa ist trotz der indopazifischen Orientierung, der ausgeprägteren indopazifischen Orientierung der Amerikaner, ist Europa unverzichtbar, ja, was deren Politik betrifft.
Ich meine, jetzt ist es, also in meiner Logik sollte ich meinen, so stark, wie ich auf dem Schulhof auftrete, wenn ich also mein Maul weit aufreiße, dann sollte ich vielleicht auch was in meinen Fäusten haben, sonst könnte es problematisch werden. Deutschland tritt ja jetzt aber durchaus resolut und auch vielleicht nicht so aggressiv wie die Franzosen, aber direkt dahinter. Und jetzt sagt der Trump, wenn ich im Januar quasi das Zepter überreicht bekomme, dann werde ich recht schnell mit Zelensky und Putin eine Art von Frieden, möglicherweise eine entmilitarisierte Zone bewerkstelligen, und es wird da zur Einstellung der Kampfhandlungen kommen. Und jetzt gibt es ja schon Aussagen von Deutschen, beispielsweise Kiesewetter, Strack-Zimmermann, aber auch ein Macron, die sagen, die werden die Lücke füllen. Also wenn die Amerikaner sich aus dem Krieg ziehen, dann werden Länder die Lücke füllen, von denen sie jetzt selber in ihrer Erklärung gesagt haben und in ihrem Buch ja auch schon beschrieben, dass diese nicht verteidigungsfähig sind. Das zeigt mir doch, dass hier im Schulhof einer den Bulli spielen will, der eigentlich doch ganz leise sein sollte.
Also es ist viel Sprücheklopferei, so sage ich es mal, aber geht genau in die Richtung auch Ihrer Frage. Ich habe Zahlen genannt. Ich mache es mal fest an einem Beispiel. Deutschland hat sich als bereit erklärt, die NATO-Ostflanke zu stärken, um den baltischen Staaten etwas mehr Sicherheit zu geben und zu garantieren. Wobei man dazu sagen muss, ich war mit meiner Frau vor kurzem auf einer längeren Rundreise durch die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Finnland. Dort ist die Angst, dass nach der Ukraine diese baltischen Staaten die nächsten sein könnten, die sich Putin holt, in Estland mit der Begründung, ja, ein Drittel der Bevölkerung Estland ist russischstämmig, ich muss die schützen. So hat er ja auch den Überfall auf Donbass und Ostukraine und so weiter begründet. Ja, also, baltische Staaten, NATO-Ostflanke soll von Deutschland bevorzugt geschützt werden. So, und jetzt sind wir bei der Brigade Litauen. Die Bundeswehr will bis 2026 5000 Mann stark eine Brigade Litauen aufstellen. Nochmal die Zahl, 5000. Ja, das ist für Putin eine Lächerlichkeit. Gut, Putin hat möglicherweise jetzt, genau weiß man es nicht, die Geheimdienste sagen da unterschiedliche Zahlen, Hunderttausende von Soldaten bereits verloren. Wahrscheinlich das Dreifache von dem, was die Ukraine verloren hat. Das ist so die historische Erfahrung. Der Angreifer hat immer dreimal so viel Opfer wie der Angegriffene. Ja. 5000 Mann Litauen-Brigade. Und dann braucht man dort auch noch 3 Jahre, um die aufzustellen. um die Freiwilligen zu gewinnen, mit besonderen Anreizen, Arbeitsplätze für die Gattinnen, besondere Schuleinrichtungen für die Kinder und so weiter mehr. Wenn das 2, 3 Jahre dauert, ja, dann können Sie das sowieso vergessen. Ja. Wenn, egal wie die Ukraine-Auseinandersetzung mit den Russen und umgekehrt der Russen in der Ukraine ausgeht, ob es einen Verhandlungsfrieden oder einen Diktatfrieden gibt. Russland wird sich über kurz oder lang vielleicht doch wieder stabilisieren. Und das wissen die Finnen und die Schweden sehr gut einzuschätzen. Wenn Sie sich daran erinnern, das ist ja ganz frisch, es liegt ja ein Jahr zurück, Schweden und Finnland war radikal neutral. Und plötzlich passiert das, was wir im Februar 2022 in der Ukraine hatten. Und plötzlich stimmen dort die Parlamente mit großer Mehrheit und mit großer Zustimmung der Bevölkerung dem NATO-Beitritt zu. Die Finnen, die eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland haben, die ihre Erfahrung haben mit dem Winterkrieg gegen Russland.
Mit dem Winterkrieg gegen Russland unter Stalin.
Die erleben, wie russische U-Boote die schwedische Küste ausspioniert haben und so weiter und so weiter. Also das ist ein bisschen so, jetzt wieder zurück zur Bundeswehr und meinetwegen auch zu Pistorius, das ist ein bisschen so Muskeln zeigen, aber es ist vielleicht nur Luft dahinter, aber nicht unbedingt Muskelmasse. Da muss sich etwas tun in Richtung echter 2%. Zuletzt hatten wir 1,3, 1,4%, bevor das Sondervermögen kam. Jetzt wird hingerechnet, übrigens sehr trickreich mit kreativer Buchführung, weil auch gewisse Entwicklungshilfekosten reingerechnet werden und so weiter mehr. Jetzt liegen wir irgendwo bei 2,02%, die Amerikaner übrigens bei 3,6%, die Griechen bei 3,5%, andere NATO-Länder in Europa auch unter 2%. Wenn man die SIPRI-Zahlen, also das ist dieses Abrüstungs- und Auswertungsinstitut in Stockholm, wenn man diese Zahlen sich genauer anschaut. Nein, wir brauchen hier einen Wandel in der Politik in Deutschland. Deutschland muss wieder verteidigungsfähig sein, denn im Grunde genommen sind wir jetzt schon Angriffsziel auf dem Wege von Sabotage, auf dem Wege von Cyberkrieg. Und wir werden es jetzt in dem nahenden Bundestagswahlkampf erleben, was da russische Trolle alles sich ausdenken.
Okay, klare Aussagen. Schauen wir uns jetzt mal die Situation an. Ich meine, die Russen haben sicher in der Ukraine deutlich mehr Landgewinne erreichen können, als man ihnen dann auch am Anfang zugesprochen hat, wo es hieß, die Truppe ist demoralisiert und. Jetzt haben sie aber doch, wie ich meinen würde, in Assad-Syrien, erstens mal Assad, jetzt ein Flüchtling nach Russland mit seinem Clan, den sie jetzt bei sich haben und haben dort, würde ich sagen, eine herbe Niederlage einstecken müssen. Es gibt hier ja Theorien, Herr Kraus, dass diese Übernahme der sogenannten HTS-Miliz, die ja nichts anderes sind, meiner Meinung nach, also ihr Anführer Al-Shawlani mit 10 Millionen Dollar Kopfgeld bei den USA immer noch auf der Fahndungsliste, ist eine interessante Miliz, anderswo würden die als Terroristen bezeichnet werden. Aber das ging innerhalb von 12 Tagen. Da kommt ein Überraschungsangriff über Homs, Aleppo und schon stehen die in Damaskus. Für mich war das unbegreiflich, wie das so schnell gehen konnte. Und Assad ist plötzlich weg und viele der Soldaten der syrischen Armee sagen, sie hatten einen Befehl, sich zurückzuhalten und sich zurückzuziehen. Also die hatten so laut Aussagen, sollten die gar nicht groß in den Konflikt einsteigen. Jetzt gibt es hier Theorien, dass es einen Tauschhandel gab quasi. Man lässt den Amerikanern zum Beispiel im Norden die Kurden, Erdogans Türkei, die jetzt reinkommen, die Israelis mit der Pufferzone. Man lässt denen Syrien, um sich nachher quasi gütlicher einigen zu können mit der Ukraine. Halten Sie das für realistisch oder denken Sie, das ist eine Verschwörungstheorie?
Also da ist eine Prognose abzugeben, ist sehr unsicher. Es mischen einfach zu viele mit. Sie haben sie ja genannt. Die Russen mischen wahrscheinlich auch zukünftig mit. Nicht, weil sie den Assad noch einmal installieren wollen. Die Erdogan, die Türken mischen mit. Gut, Hamas und der Iran sind jetzt mal vorübergehend geschwächt. Natürlich, Israel wird, da habe ich durchaus Verständnis dafür, zum Zwecke des Schutzes des eigenen Landes mitmischen, hat ja auch schon über 100 Munitionslager, auch bestückt wahrscheinlich mit biologischen und chemischen Waffen, bombardiert und will sich nicht aus den besetzten Gebieten zurückziehen. Dass Russland sich zurückzieht, hat natürlich mit der Ukraine zu tun. Denn irgendwo sind die militärischen Möglichkeiten und die Rüstungsmöglichkeiten der Russen auch nicht unbegrenzt. Das sieht man daran, dass Russland beispielsweise Drohnen sich liefern lässt aus Nordkorea, aus dem Iran, dass Russland mittlerweile weit über 10.000 Soldaten aus Nordkorea geholt hat, mittlerweile um Söldner auch wirbt. In der südarabischen Halbinsel bei den Houthi-Rebellen und so weiter mehr. Und diesen Zwei-Fronten-Krieg wollte Putin nicht riskieren. Und darum hat er letztendlich Assad fallen lassen. Putin wird aber, das unterstelle ich ihm mal, er wird natürlich sich mit den Rebellen, egal wohin die sich entwickeln, arrangieren, vermute ich, weil Putin die beiden russischen Militärstützpunkte, einen an der Mittelmeerküste, einen im Landesinnern, halten will, weil das Putins Vorposten Richtung Mittelmeer und Putins Vorposten in Richtung Nordafrika ist. Wie er sich dann mit den Rebellen arrangiert, gut, er wird Assad wahrscheinlich nicht dem Kriegsgerichtshof ausliefern und er wird Assad auch nicht den Rebellen ausliefern. Aber mein Gott, in Moskau passiert vieles. Da stürzen dann plötzlich auch mal ehemalige hochkarätige Parteileute oder irgendwelche Oligarchen plötzlich aus dem 10. Stock und dann hat sich das Problem gelöst. Ja. Im Übrigen meine Hoffnung, dass es in Syrien einen Frühling geben wird, gar in Richtung Demokratie, sind sehr gedämpft. Da bin ich geprägt von der Erfahrung vor über 10 Jahren, als der arabische Frühling angesagt war. Es war kein arabischer Frühling. Ja. Es war ein arabischer Winter, der im Grunde genommen sich etabliert hat. Und es haben sich Autokraten neu in Szene gesetzt, beziehungsweise Länder auch gespalten. Wenn ich beispielsweise an Libyen denke, wo im Grunde genommen ja nun zwei Autokraten versuchen zu herrschen, mit einem übrigens kann es Putin auch relativ gut. Deutschland ist da wahrscheinlich auch die ganze EU eine Nummer zu klein, um da mitzuspielen. Und ich glaube, dass es hier auch noch heftige Auseinandersetzungen geben wird. Das Kurdenproblem ist wieder virulent geworden. Das kurdische Volk, benenne es mal so, obwohl das vielen nicht gefällt, das kurdische Volk verteilt sich auf 3 Staaten, auf den Norden des Iran, auf den Norden Syriens und auf den Osten der Türkei. Die werden ihren Anspruch, eigene Staatengebilde zu haben, nicht aufgeben. Und da werden natürlich wiederum andere, ob die Erdogan heißen oder ob das Amerikaner sind oder ob das die Rebellen sind, die wahrscheinlich dann doch ihre islamistische Gesinnung nicht ganz beiseite legen, kräftig mitmischen. Ich schließe nicht aus, dass über kurz oder lang Syrien zu einer Art zweites Afghanistan wird.
Klare und deutliche Aussagen von Josef Kraus. Herr Kraus, ich danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt haben wir ein breites Buffet genossen. Aus Ihrem Wissensfundus, einmal was die Politik angeht und Ihre Erfahrungen, als auch die Situation in der Ukraine und nun auch in Syrien. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Expertise.
Ich danke, Herr Hopf. Hallo.